Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin wird nach wie vor um den Haushalt 2024 gerungen. Finanzminister Lindner hat die Finanzlücke nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf 17 Milliarden Euro beziffert. In der Diskussion über eine Lösung plädieren FDP und Union dafür, bei den Sozialausgaben zu kürzen, vor allem beim Bürgergeld. Bundessozialminister Heil erklärte heute, die Bürgergelderhöhung werde nicht gestrichen.
Es ist kurz vor vier, als Sozialminister Heil einen Schlussstrich ziehen will. Die Diskussion müsse enden, die Bürgergelderhöhung bleiben.
Wir lassen nicht Menschen im Stich, die nach unserer Verfassung als Sozialstaat auf Hilfe angewiesen sind. Und dabei bleibt es auch.
Das betrifft 5,5 Millionen Menschen, die das Bürgergeld bekommen. 2,9 Millionen Deutsche und 2,6 Millionen Ausländer, davon etwa 707.000 Ukrainer. Klar ist die Aussage des Verfassungsgerichts. Das Existenzminimum muss nachvollziehbar berechnet sein. Dafür gibt es einen Katalog. Darin stehen Dinge wie Essen, Kleidung, tägliche Ausgaben und mehr. Alles durch die Inflation teurer geworden. Das soll ausgeglichen werden. Deswegen wird das Bürgergeld ab Januar um 12% erhöht. Alleinstehende bekommen dann beispielsweise nicht mehr 502, sondern 563 Euro. Dazu Miete und Heizkosten in angemessener Höhe.
Der Staat hat nach dem Grundgesetz die Pflicht, ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Daraus folgt, wenn Preise steigen, dann muss der Gesetzgeber das Bürgergeld auch regelmäßig anpassen. Die geplante Erhöhung komplett zu streichen, wäre daher verfassungsrechtlich problematisch.
Auch den Betrag zu ändern, kaum mehr möglich, so das Sozialministerium. Dazu braucht es ein komplett neues Verfahren und zu viel Zeit.
Ja, das Ringen um den Haushalt 2024 ist also noch nicht beendet. Es gibt Zweifel am Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Was ist da los in Berlin, Tina Hassel?
Tja, der Bundesrechnungshof, immerhin die oberste Finanzaufsicht, lässt in einer neuen Stellungnahme die Ampelregierung wieder schlecht aussehen. Auch der Nachtragshaushalt 2023 sei, Zitat, verfassungsrechtlich äußerst problematisch. Umso mehr müsse die Planung des Haushalts 2024 über jeden verfassungsrechtlichen Zweifel erhaben sein, Zitat Ende. Das ist natürlich eine harte Kritik an der Haushaltsführung der Regierung. Und was bedeutet das jetzt? Zumindest die Haushaltsexperten der Ampel sagen uns, man werde morgen anderslautende Sachverständigenmeinungen vorlegen. Die Mehrheit der Experten sei anderer Ansicht. Und sogar CDU-Haushaltspolitiker haben uns darauf hingewiesen, dass die Stellungnahme des Rechnungshofs keine rechtlich bindende Wirkung habe. Rückblickend klagen will derzeit nicht mal die Union. Alle Augen richten sich nun auf den Haushalt 24, an dem Tag und Nacht gebastelt wird.
Ja, und wie geht es nun weiter mit dem Haushalt 24?
Der Druck auf die drei Ampelpartner, unter allen Umständen einen Haushalt aufzustellen, der über jeden Zweifel erhaben ist, ist noch größer geworden. Aber auch der Streit in der Regierung scheint noch größer geworden zu sein. Beim Bürgergeld soll nicht gespart werden. Das hat ja, wir haben es gehört, Arbeitsminister Heil klargestellt. Die FDP beurteilt das anders. Und Finanzminister Lindner sieht seinerseits kaum Spielraum für das erneute Aussetzen der Schuldenbremse. Man liegt also weit auseinander. Bis Mittwoch aber müsste sich die Ampel geeinigt haben, wenn der Haushalt 24 noch vor Weihnachten auf dem regulären Weg verabschiedet werden soll.
Vielen Dank, Tina Hassel, nach Berlin. Deutschland und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit, die 8 Jahre auf Eis lag, wieder vertiefen. Das vereinbarten beide Seiten bei Regierungskonsultationen in Berlin. Bei dem Treffen unter Leitung von Bundeskanzler Scholz und Präsident Lula da Silva ging es um Außen-, Klima- und Wirtschaftspolitik. Beide machten sich für das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und Staaten in Südamerika stark. Und es ging um bilaterale Projekte.
Geschreddertes Plastik. Ein wichtiger Rohstoff, aus dem vielleicht einmal ein Gartenstuhl entstehen könnte. Wie? Das erklärt Silvia Kohlmann oft brasilianischen Unternehmen. Denn vor Ort, wie hier in Südbrasilien, sieht Recycling noch ganz anders aus, weiß die Unternehmerin. Plastikflaschen würden nicht eingesammelt werden.
sondern die landen im Hausmüll oder auch zum Teil in der Umwelt. Und da ist eben die große Herausforderung oder das große Potenzial, das konkret zu nutzen und in Anlagen dort vor Ort dann entsprechend zu recyceln.
Mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, mehr Abkommen beim Klimaschutz und Energie. Darauf hat man sich bei den deutsch-brasilianischen Konsultationen verständigt. Jahrelang wurde nur wenig mit Brasilien kooperiert. Präsident Lula kritisiert, dass ein wesentliches Abkommen fehle, auf das Konzerne warten. Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Fast 23 Jahre arbeiten wir an diesem Abkommen. Nächsten Donnerstag werden wir einen entscheidenden Moment erleben. Ich hoffe, dass die Europäische Union sich entscheidet, dass sie an dem Abschluss des Vertrages interessiert ist. Er werde nicht aufgeben, auf Mercosur zu drängen, denn damit würden Zölle abgebaut, der Handel angekurbelt werden. Unterstützung dafür gibt es vom Kanzler.
Das ist auch wirklich notwendig, denn es spricht sehr viel dafür, dass wir die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Mercosur auch verbessern, indem wir ein solches Handelsabkommen zustande bringen.
Der brasilianische Präsident tritt heute selbstbewusst im Kanzleramt auf. Seit dem 1. Dezember hat Brasilien den Vorsitz der G20, der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.
Deutschland verspricht sich von Lulas Regierung vor allem einen Wandel in der Klimapolitik des Landes. Denn der linksgerichtete Politiker hatte bei Amtsantritt versprochen, die Abholzung im Amazonasgebiet mittelfristig zu stoppen. Der Regenwald galt lange Zeit als grüne Lunge der Erde. Doch die Erderwärmung und die vielen Brandrodungen haben dem Wald zugesetzt.
Es ist zu heiß am Amazonas schon seit Wochen. Nebenarme vom wasserreichsten Fluss der Erde vertrocknen. Es fehlt Regen. Ohne Hilfslieferungen könnten die Indigenen, die vom Fischfang leben, nicht mehr überleben. Wir arbeiten draußen nur noch von 7 bis 9 Uhr morgens. Danach hält es keiner mehr aus. Man fühlt sich wie krank. Seit Jahren nimmt Luciana Gatti Luftproben vom Amazonas-Regenwald und stellt fest, mancherorts setzt er bereits CO2 frei, statt ihn zu speichern. Es wurde zu viel abgeholzt und abgebrannt. Geht das so weiter, trägt der Regenwald zum Klimawandel bei, statt ihn zu bremsen. Die Menschheit steuert auf den Klimakollaps zu. Wann werden wir die Kraft haben zu sagen, wir machen alles falsch, wir müssen uns ändern? Tropenbäume brauchen Wasser, um selbst Feuchtigkeit in die Atmosphäre abzugeben. Damit kühlen sie die Umwelt und sie produzieren Regen. Weniger Wald bedeutet weniger Regen. Weniger Regen, mehr Dürre und Hitze. Und mehr Bäume werden vertrocknen. Können wir jetzt schon mit Gewissheit sagen, dass wir am Kipppunkt stehen? Wir können es nicht. Aber wir müssen unser Bestes geben, um das Ruder rumzureißen, denn es geht um unser Überleben. Ohne massive Aufforstung könnte der Regenwald, ihre Heimat, sich unumkehrbar in eine Savanne verwandeln. Fische finden sie hier zurzeit nicht mehr. Werden ihre Kinder hier noch leben können? Sie wissen es nicht.
Nach dem Vorrücken israelischer Bodentruppen in den Süden des Gazastreifens wächst angesichts des Leids der dortigen Zivilbevölkerung die Kritik am Vorgehen der Armee. Bundesaußenministerin Baerbock ermahnte Israel, es gebe auch beim Recht auf Selbstverteidigung eine Verantwortung, ziviles Leid zu lindern. Die israelische Armee hat inzwischen die Bodenoffensive im Kampf gegen die Terrormiliz Hamas auch auf den Süden rund um die Stadt Khan Yunis ausgeweitet.
Khan Yunis im Süden von Gaza, wenige Minuten nach einem israelischen Luftangriff. Nun sind die Bodeneinsätze auch in den Süden ausgeweitet worden. Das israelische Militär hat die Zivilbevölkerung aufgefordert, einige Gegenden zu verlassen. Diese Menschen sind erneut auf der Flucht. Zuerst waren wir 33 Tage lang im Schieferkrankenhaus. Dann hat die Armee uns gesagt, dass wir in sichere Gebiete in den Süden sollen. Das haben wir getan und heute müssen wir diese sicheren Gebiete, in die uns die Armee geschickt hat, erneut verlassen. Doch viele wissen nicht, wo sie Sicherheit finden sollen. Mehr als 80% der Bevölkerung sind laut UN innerhalb von Gaza auf der Flucht. Die humanitäre Lage ist dramatisch. Das israelische Militär vermutet im Süden unter anderem Hamas-Anführer und Kämpfer, wahrscheinlich auch Geiseln. In Israel machen die Angehörigen der mehr als 130 Verbliebenen Druck auf die Regierung. Mein Sohn weiß, dass ich ihn nicht aufgebe. Und ich will, dass die Regierung mir sagt, dass sie ihn auch nicht aufgeben werden. Deshalb müssen wir sie treffen. Das ist unsere Forderung. Wenn nicht, starten wir heute Abend einen Sitzstreik vor dem Verteidigungsministerium.
Das israelische Militär sagt, mit den Einsätzen ließe sich Druck aufbauen, um weitere Geiseln freizubekommen. Die Angehörigen sehen allerdings das Leben der Geiseln bedroht wegen der heftigen Kämpfe. Sie fordern, dass die Regierung die Verhandlungen sofort wieder aufnimmt.
Ein weiterer Konflikt droht fast schon in Vergessenheit zu geraten. In Myanmar, in Südostasien, toben Kämpfe zwischen den Machthabern und aufständischen Gruppen. Vor allem in den Grenzregionen sind Rebellen aktiv. Unter anderem an der Grenze zu China kontrollieren sie offenbar weite Landstriche. In Myanmar hat das Militär erneut eine Diktatur errichtet, nachdem es 2021 mit einem Putsch demokratische Reformen beendet hatte. Seitdem herrscht Bürgerkrieg. Ein Teil der demokratischen Opposition hat sich dabei mit Milizen der Minderheiten verbündet.
Schüsse auf Hubschrauber der Militärjunta. Die Rebellen bekämpfen die Machthaber immer heftiger und hartnäckiger, wie hier im Westen Myanmars. Die Junta reagiert mit Angriffen aus der Luft. Regelmäßig erobern Rebellen Stützpunkte und Städte, die bislang vom Regime kontrolliert wurden, so wie hier die Provinzhauptstadt Loy Kaur. Nach Angaben der Rebellen ist auch sie bereits größtenteils erobert. Das Militär kann uns nicht am Boden besiegen, darum versuchen sie mit Luftschlägen die Kontrolle über die Stadt zu gewinnen. Aber sie sind schwach im Moment, wir haben nur Angst vor den Angriffen aus der Luft. Wie Exilmedien berichten, gibt Militärjunta-Chef Ming Aung Hlaing ausländischen Drohnenexperten die Schuld an den Rückschlägen. Außerdem arbeite seine eigene Bevölkerung nicht hart genug. Wegen der Kämpfe sind nach UN-Angaben etwa 2 Millionen Menschen innerhalb Myanmars auf der Flucht. Vor allem im Grenzgebiet zu China ist die Situation angespannt. Hier haben Rebellen einen LKW-Konvoi angegriffen. China ist wichtigster Handelspartner und Verbündeter des Militärregimes, wünscht sich aber Ruhe in der Grenzregion. Wir fordern die Kriegsparteien in Myanmar auf, das Feuer einzustellen und Streitigkeiten auf friedliche Weise beizulegen. Ob die aktuellen Gefechte tatsächlich eine Wende im Bürgerkrieg bedeuten, ist unklar. Doch so angeschlagen wie zurzeit wirkte das Militärregime seit dem Putsch vor 2 Jahren noch nie.
Seit Samstag stehen die Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Gruppenphase der EM 2024 fest. Heute ist die nächste Verkaufsphase für etwa 1 Million Eintrittskarten gestartet. Sie werden über die nationalen Verbände jeweils an die Fans verkauft. Wie man an Tickets kommt und was sie kosten, das erfahren Sie auf tagesschau.de. Die erfolgreichen U17-Fußballer sind wieder zu Hause. Die Nachwuchsnationalspieler wurden nach ihrem WM-Triumph vom Wochenende in Frankfurt mit einem Empfang geehrt. DFB-Chef Neuendorf sprach von einem Wintermärchen. Die U17 hatten den Titel gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewonnen.
Da ist er, der WM-Pokal. Müde, aber glücklich kommen die Jungs von der U17 heute Morgen beim DFB in Frankfurt an.
Europameister, Weltmeister, das gab es in Deutschland noch nie. Und freuen uns einfach, dass wir uns stolz machen konnten, unsere Familien und einfach das ganze Land.
Wie das Team von Trainer Christian Wück am Samstag nach dem Sieg gefeiert hat. Die Instagram-Bilder von der Pressekonferenz in Indonesien lassen es erahnen.
Was in Indonesien passiert, bleibt in Indonesien.
Ich glaube, wir sind alle ein bisschen kaputt, ein bisschen tot vom Feiern. Aber ja, ist natürlich unglaublich. Ich glaube, wir können das auch gar nicht so realisieren jetzt schon. Das dauert erst ein bisschen, aber es ist natürlich, wir sind alle überglücklich.
Danach geht's weiter zum Frankfurter Rathaus, wo die Mannschaft von Oberbürgermeister Mike Josef empfangen wird und sich dann in das goldene Buch der Stadt einträgt. Und morgen müssen dann viele von ihnen wieder zurück in die Schule.
In Deutschland gibt es immer weniger Igel. Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Deutsche Wildtierstiftung ihn zum Tier des Jahres 2024 gewählt. Lebensräume für Igel werden immer kleiner. Sie brauchen Hecken, Gehölze und artenreiche Wiesen. In Städten machen ihnen Autos, Mähroboter und Schottergärten das Leben schwer. Auch in den kommenden Tagen wird es wegen des Wetters Probleme im Reiseverkehr geben. Die Deutsche Bahn rief Reisende dazu auf, nicht notwendige Fahrten auf die zweite Wochenhälfte zu verschieben. Außerdem muss der Münchner Flughafen morgen erneut seinen Betrieb einstellen. Von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags starten und landen keine Flugzeuge, weil für die Nacht Eisregen angekündigt ist. Und wie das Wetter genau wird, das schauen wir uns jetzt an. Hier ist die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 5. Dezember.
Ein Tief über Mitteleuropa bringt uns Schnee oder Regen, der auch gefrieren kann. Dabei besteht erhebliche Glättegefahr. Im Norden fällt heute Nacht überwiegend Schnee, von der Mitte bis in den Osten und Süden zum Teil gefrierender Regen. Auch am Tag oft dichte Wolken, regional zeigt sich mal die Sonne. Im Norden, Osten und Südosten fällt teilweise bis in die Niederungen Schnee oder gefrierender Regen. Vom Westen bis in die Mitte meist nur Regen, in höheren Lagen aber noch Schnee. Im Westen heute Nacht leichte Plusgrade, sonst verbreitet frostig. Morgen im Norden und Osten etwas unter 0 Grad, im Südwesten dagegen teilweise 10 Grad wärmer. Auch am Mittwoch viele Wolken und gebietsweise Schnee oder Regen, im Westen später gelegentlich Sonnenschein, den es am Donnerstag häufiger gibt, dabei meist trocken. Am Freitag Wolken verhangen und es fällt gebietsweise Regen, der gefrieren kann, oder etwas Schnee.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni nach Netanjahus Strategie und wie lange er die mahnenden Rufe seiner ausländischen Partner noch ignorieren kann. Außerdem Lula bei Scholz. Wie wahrscheinlich ist ein Durchbruch für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.